Moin Lukas.
Moin Lutz, mein Lieber.
Wie geht es dir an diesem Samstag? Es ist nicht Samstag. Wie geht es dir an diesem Sonntagabend?
Dafür, dass Sonntag ist, bin ich tatsächlich ein bisschen gestresst. Das soll aber nicht Gegenstand der Folge sein. Gegenstand der Folge ist die Fußballvergangenheit bezogen auf die letzte Woche. Das heißt, wir haben ein bisschen Champions League dabei. Wir haben, ich glaube, den DFB dabei. Und was haben wir noch dabei heute?
3 aus 9 machen wir nochmal wieder. Mensch. Über ein paar Partien wollen wir sprechen und insgesamt so einen bunten Blumenstrauß, was so in der Fußballwelt passiert ist. Ein paar Sachen gibt es da sicherlich, über die wir sprechen wollen. Und dann soll es das auch schon mit dem Intro gewesen sein. Folge 47, Couch Capitanos, ab geht's. So, da sind wir und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, über die Torwart-Nachfolge von Manuel Neuer und wie schlimm das denn für Marc-André Ter Stegen wäre, wenn der sich jetzt irgendwie schwer verletzt und obwohl er jetzt die eigentliche Nummer 1 wäre, vielleicht dann doch nicht die Nummer 1 sein wird beim nächsten Turnier. Da ist noch ziemlich viel Zeit hin, aber es ist ja fast schon einfach wirklich absurd, dass genau das jetzt eingetreten ist, dass er jetzt die unumstrittene Nummer 1 im DFB-Kader ist und sich dann tatsächlich schwer verletzt und dann auf einmal ein Torwart namens Blaswig nachrückt und eventuell Olli Baumann tatsächlich nach 4 Nominierungen doch mal sein erstes Länderspiel bekommt. Und da sind wir auch schon einfach mitten in der Fußballwoche, denn ja, die Bundesliga, das Wochenende ist fast durch. Wir nehmen Sonntagabend auf, das heißt parallel läuft gerade noch Frankfurt-Bayern und später auch noch die Stuttgarter. Und dann sind wir schon wieder in der Länderspielpause. Das kam mir sehr kurz vor das waren glaube ich nur 2, 3 Spieltage und jetzt haben wir schon wieder eine Länderspielpause. Halte ich nichts von, sage ich ganz ehrlich.
Du schneidest viele Themen an. Lass uns bei der Nummer 1, der neuen und jetzt verletzten Nummer 1 bleiben. Also um deine Frage zu beantworten, nein, wir haben nicht drüber gesprochen, zumindest nicht nachdem es passiert ist. Wir sprachen in einer Was-wäre-wenn-Geschichte vor einigen Wochen in der Folge mal drüber, dass wir gesagt, als Neuer seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat, da haben wir gesagt, so jetzt, it's about time, hoffentlich bleibt er fit. Das wäre richtig übel, wenn dem jetzt irgendwie eine Verletzung dazwischen käme. Punkt. Der Rest ist Geschichte.
Ja, also wirklich übel, kann man wirklich nur die Daumen drücken, dass er rechtzeitig wieder fit wird. Immerhin ist es jetzt passiert und nicht irgendwie 3, 4 Monate vor dem Turnier. Jetzt ist noch genug Zeit, wieder fit zu werden. Und ja, Daumen sind gedrückt, dass es alles klappt. Aber Glück im Unglück dann für Olli Baumann, dass der jetzt endlich mal seinen ersten Einsatz bekommt. Der Junge ist auch nicht mehr ganz so jung, der geht auch stramm auf die Mitte 30 zu. Müsste er mittlerweile sein und ja, für ihn dann natürlich ganz cool, dass er jetzt, auch wenn natürlich die Umstände, unter denen das passiert, blöd sind, trotzdem cool, dass er die Chance bekommt, 34, ich habe es gerade nochmal parallel gegoogelt, mehr als verdient, würde ich sagen, weil Baumann jetzt wirklich auch eben schon seit Jahren erst bei Freiburg, dann bei Hoffenheim immer gute Leistung gezeigt hat und für den freut es mich dann irgendwie schon, dass der wird keine Aussicht haben, beim Turnier zu starten, aber dass der jetzt wenigstens einmal sagen kann, ich stand zwischen den Pfosten im DFB-Dress, das ist doch wohl mehr als verdient nach so einer Karriere.
Ja, also definitiv, da bin ich sogar bei dir. Nichtsdestotrotz, wir können ja vielleicht mal kurz auf die Torwart-Diskussion, ist es das schon wirklich gewesen, weiß ich nicht, aber auf diese ganze Torwart-Thematik jetzt in den letzten Tagen eingehen. Nachdem sich Marc-André Ter Stegen die Verletzung zugezogen hat, ging ja letzten Endes das Spiel direkt los. Wer wird nachnominiert? Das sind ja 2 verschiedene Fragen, die da gestellt wurden. Ne? Also wer wird nachnominiert, um den dritten Platz aufzufüllen? Und viel spannender aber auch, wer steht denn dann jetzt als neue Vertretungsweise Nummer 1 für Ter Stegen zwischen den Pfosten? Und ich muss sagen, ich fand, das Thema der Nachnominierung hat verhältnismäßig hohe Wellen geschlagen. Also da wurden ja wirklich zig Namen in den Ring geworfen. Es gab beispielsweise auch aus Köln eine Umfrage, an der tausende Fans teilgenommen haben und abgestimmt haben. Und da wenig überraschend kam dann auch Urbich, also das deutsche Torwartjuwel aus Köln, direkt mit Bestwerten auf Nummer 1 raus. Also das
komisch.
War komisch,
wenn man das in Köln macht.
Das fand ich schon also sehr wild. Und jetzt, was Olli Baumann angeht, also ich bin komplett bei dir. Ja, natürlich, also das ist ja auch ein Riesenschnapper, machen wir uns nichts vor. Und er hat es mehr als verdient. Trotzdem hätte ich Nübel gesehen, bin ich ganz ehrlich. Also ich hätte Nübel jetzt als Testdegen-Vertreter gesehen. Wie siehst du es mittelfristig, also in der Verletzungszeit?
Ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass es mittelfristig auch so kommen wird und dass jetzt so ein bisschen diese Chance genutzt wird. Sind jetzt noch nicht die ganz wichtigen Spiele, Baumann einfach mal zu belohnen und perspektivisch dann aber vielleicht auch Nübel zu installieren als 1A, 1B, je nachdem, was mit Ter Stegen passieren wird, finde ich erstmal okay. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es dabei bleiben wird, dass Baumann der Ter Stegen-Vertreter Nummer 1 sein wird. Finde es aber gleichzeitig auch komisch, dass so andere Torhüter gar keine Rolle mehr spielen. Also ich hätte mir auch gewünscht, einen Ortega mal im DFB-Dress zu sehen, der, wenn er bei City gespielt hat, wirklich überragende Leistung gezeigt hat und der sich das mindestens eine Nominierung, ein Einsatz ist dann immer nochmal die andere Frage, mal verdient gehabt hätte, auch wenn er natürlich kein Stammkeeper ist. Das ist, kann ich schon verstehen, die Herangehensweise, dass man sagt, wir wollen eigentlich nur Spieler haben, die wirklich auch viel Minuten machen, weil gerade bei Torhütern ist das unfassbar wichtig, dass sie regelmäßig im Wettkampfspraxis haben und das ist bei Ortega halt eben eher sporadisch, aber den hätte ich mir noch vorstellen können und was ich gleichzeitig auch komisch finde, dass so ein Bernd Leno, der jahrelang eigentlich immer eine Rolle gespielt hat, dass der so komplett außen vor ist, obwohl der eben auch bei Fulham immer noch Stammkraft ist und der ist ja auch noch nicht alt, ne? Also der müsste wahrscheinlich mittlerweile auch 30 sein, aber ja, also um die 30 wahrscheinlich, ne?
Weiß 32. Ich
jetzt gar nicht genau. 32, für einen Torwart absolut kein Alter. Und das finde ich dann manchmal schon, da weiß ich nicht, wie die Herangehensweise ist, dass man sagt, hey, wir haben zwar eine Nummer 1, die ist über 30 und dann gucken wir perspektivisch eher nach Torhütern, die deutlich jünger sind, um diese dann schon in der Hab-8-Stellung zu haben, falls Marc-André ter Stegen dann doch irgendwann seine Karriere beenden wird. Das kann ich dann schon verstehen, aber für den Moment jetzt geht es ja erstmal darum, eine schlagfertige Truppe aufzubieten, die in anderthalb, zwei Jahren eben bei der WM was reißen kann. Und da würde ich eher immer nach einem Leistungsprinzip gehen, auch wenn dieser Perspektivgedanke natürlich langfristig total sinnvoll ist. Aber ja, hat mich ein bisschen gewundert, dass dieser Name gar nicht mehr in der Verlosung vorgekommen ist.
Mhm. Andere Namen, die ja jetzt in die Verlosung geraten sind, die man allerdings mit Vorsicht genießen muss, finden sich ja zuhauf in der Offensivabteilung, ne? Also gefühlt ist ja wirklich alles verletzt, was Rang und Namen hat. Musiala ist angeschlagen, Füllkrug ist verletzt und jetzt Havertz auch noch, der ausfällt. Dementsprechend haben wir jetzt wilderweise vorne drei ja, Debütanten bzw. erstmalige Kader-Nominierungen.
Sieht wild aus, der Sturm.
Also wenn du dir das mal durchliest, ne? Wir haben Dennis Undav, klar. Und dann Johnny Burkhardt aus Mainz, Tim Kleindienst aus Gladbach und Jamie Leveling aus Stuttgart. Das liest sich jetzt natürlich nicht wie ein Titelkandidat-Sturm. Nee. Aber gehen wir es mal kurz durch. Also Johnny Burkhardt, der war ja schon mal dran, das muss man ja sagen, ne? Vor seiner Verletzung, die ihn ja auch lange rausgeworfen hat, war er schon mal im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft und gefühlt immer dran. Ist ja auch, hatte ich auch die U-Mannschaften durchlaufen und ist ja auch einfach ein wahnsinnig talentierter Stürmer, der bei einer durchschnittlich beschlechten Mannschaft in Mainz kontinuierlich sein Können zeigt. Ist ja sowas wie die Mainzer Lebensversicherung. Tim Kleindienst, nach einer ganz, ganz starken Premierensaison in Heidenheim in der Bundesliga, funktioniert jetzt auch auf Anhieb in Gladbach. Und Jamie Leveling, von dem wahrscheinlich niemals in Deutschland jemand jemals gedacht hätte, dass der es über Greuther Fürth hinausschafft, entdeckt ja eine völlig neue Leistungsseite an sich und performt Woche für Woche gegen sich selbst über. Also das ist ja, das muss man ja schon auch einfach anerkennen. Und trotzdem liest es sich vogelwild für mich.
Ja, finde ich auch. Das ist erstmal auf den ersten Blick nicht die Qualität, die wir uns für eine WM vorstellen, wenngleich aber die Spieler eben das aktuell mit Leistung rechtfertigen, einfach eine Nominierung zu bekommen, begünstigt einfach durch die Ausfälle, ne? Also wenn alle Spieler fit sind, dann sehen wir am ehesten vielleicht noch ein Johnny Burkhardt vorne, weil wir vorne einfach nicht so gut besetzt sind, aber auf den Außen kann sich Jamie Leveling sonst relativ wenig Hoffnung auf eine Nominierung oder auch einen Einsatz machen. Da haben wir einfach ein Überangebot vorne in der Dreierreihe, ne? Also Wirtz, Havertz, Musiala, die sind grundsätzlich einfach gesetzt und dahinter tummeln sich dann ja schon auch noch ein paar Spieler, die da auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Also so Spieler wie Leroy Sané, der ist gerade aktuell einfach nicht dabei und der ist schon nochmal auf einem anderen Niveau wie Jamie Leveling. Von daher cool, dass es wieder mehr nach diesem Leistungsprinzip auch geht, was man bei Jogi Löw teilweise dann doch ein bisschen vermisst hat. Und auch bei Hansi Flick, dass man immer gedacht hat, irgendwie ist es so ein festgefahrener Kader und man probiert gar nicht so viel aus, was ja auch okay ist. Ne? Lagerzmann hat auch relativ schnell sich dann vor dem Turnier darauf festgelegt, dass das der Rumpf der Truppe sein wird. Aber jetzt in dieser Phase, wirklich knapp 2 Jahre noch vor dem Turnier, da finde ich es auch völlig okay und da will ich das auch sehen. Da will ich dann auch die Spieler, die gerade gut in Form sind, den will ich die Chance, da will ich sehen, dass sie die Chance bekommen. Ab einem dreiviertel halben Jahr vor dem Turnier wird sich das wieder rauskristallisieren und dann ist es auch okay, auf die bewährten Leute zu setzen. Auch wenn die in dem Moment, in den letzten 3-4 Spieltagen vor einer Länderspielpause vielleicht nicht so performt haben, die dann nicht gleich rauszurotieren, das finde ich auch völlig in Ordnung. Von daher finde ich es cool, dass man jetzt auch ein paar neue Leute im DFB-Dress mal sieht. Wenn auch gleich ich dir da total zustimme, dass das erstmal nicht die Qualität ist, wo man auch merkt, im Vergleich zu anderen Nationen, die in der zweiten, dritten Reihe, England, Frankreich, Spanien, in der zweiten, dritten Reihe schon noch andere Kaliber haben, sind wir schnell wieder bei dem Thema, dass Deutschland so ein bisschen dieser ewige Pool an hochtalentierten Fußballern, dass das so ein bisschen weniger geworden ist.
Ja, definitiv. Und ich meine, also so wie du sagst, da sprachen wir ja auch im Vorfeld des Turniers jetzt hier in Deutschland drüber, nach hinten raus, je näher es dann eben an die Pflichtspiele beziehungsweise das Turnier geht, muss sich eine Truppe auf dem, wenn verletzungsfrei, eine Truppe auf dem Feld wiederfinden, die auch potenziell die Startelf in den wichtigen Spielen ist. Das jetzt hast du recht, also bin ich bei dir, guter Punkt, habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt ist eigentlich auch Glück im Unglück sozusagen, dass man noch Zeit hat bis zum Turnier und jetzt ausprobieren kann. Jetzt wird man dazu gezwungen, was ja vielleicht aber auch nicht schlecht sein muss. Wir werden sehen. Es wird wahrscheinlich, also für einen Leveling, sagen wir es mal so, der kommt höchstwahrscheinlich nicht mehr auf 150 Länderspiele.
Nee, das wird schwer, gerade auf seiner Position. Generell aber auch wild. Vor 3 Jahren ist der noch mit Greuther Fürth aufgestiegen. Und jetzt spielt der Champions League und es wird Nationalspieler. Hätte ich ihm vor 3 Jahren auf jeden Fall auch nicht zugetraut. Aber gute Entwicklung genommen, der Junge. Und vielleicht noch ein abschließendes Wort generell zum DFB-Kader. Da ist eben jetzt gerade auch so ein großes Vakuum entstanden, besonders im Mittelfeld. Das ist ja auch okay, dass das jetzt nicht ab Spieltag 1 der Qualifikation geschlossen wird, sondern dass es erstmal ein bisschen dauert, bis sich das da findet. Und es ist ja schon fast absurd, wenn du 2 Jahre zurückschaust, dass ein Robert Andrich fast schon jetzt gesetzt wirkt auf der 6. Da verändert sich halt viel, wenn dann eben mal so ein Schwung an sehr verdienten Spielern aufhört. Das wird sich finden. Und ich würde jetzt einfach mal prophezeien, dass in dem Kader, den wir jetzt da haben, Da wird noch viel Rotation passieren und ich sage auch, dass noch ein Spieler mit auf den WM-Zug aufspringen wird, der noch gar nicht nominiert ist. So in 2 Jahren kann so viel passieren im Fußball, wie wir jetzt ja auch gerade schon gemerkt haben mit Jamie Leveling. Vor 3 Jahren hätte da jemand gesagt, ja, der wird Nationalspieler. Hätten alle gesagt, bist du wahnsinnig, der Spieler führt. Wie soll der Nationalspieler werden? Das kann gar nicht gehen. 3 Jahre später spielt er gegen Real Madrid und macht eine gute Partie. Ne? Also kann alles passieren. Und bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Mir macht es ja, haben wir auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, wieder mehr Freude, das alles zu beobachten, weil man grundsätzlich einfach wieder mehr diese Aufbruchstimmung hat und wieder das Gefühl hat, da passiert ein bisschen was beim DFB und es sind nicht immer die gleichen Nasen, die irgendwie uninspirierten Fußball spielen. Das sah bei der EM schon deutlich besser aus und jetzt auch in den letzten Spielen hat mich persönlich das schon wieder ein bisschen mehr begeistert und deswegen, ja, Länderspielpause ist immer nicht so geil, weil Bundesliga für mich einfach immer noch das absolute Nonplusultra ist, aber trotzdem bin ich weniger zähneknirschend, gehe ich in diese Länderspielpause als noch vor ein paar Monaten.
Absolut. Würde ich tatsächlich ohne weitere Ausschweife mitgehen, tatsächlich, ja.
Sehr gut. Zähneknirschen ist das richtige Wort, um überzuleiten zur Champions League und Borussia Dortmund, die am Wochenende auf jeden Fall schon wieder ordentlich die Zähne geknirscht haben. Da werden wir später drauf eingehen. Unter der Woche, Dienstagabend, 23 Uhr, Spätabend, würde ich sagen, hat man das noch nicht kommen sehen, dass es nach diesem Fußballwochenende die Laune wahrscheinlich eher wieder Richtung Keller rutscht, weil ja, in der Champions League wurde furios aufgespielt. Karim Adeyemi hat Celtic Glasgow fast im Alleingang nach Hause geschossen. Das sah sehr souverän aus, 7-1. Es war eine unfassbare Spielfreude zu erkennen bei Dortmund. Adeyemi wirklich aus allen Lagen auch einfach aufs Tor gezimmert. Und dann war das wirklich mal so ein Tag, da funktioniert einfach alles. Hat richtig Bock gemacht, das Spiel anzusehen. Ich habe es mir angeguckt und da dachte man eigentlich, ja, jetzt haben sie vielleicht, so ist der Knoten geplatzt, so, jetzt kann es so weitergehen. Gab dann aber allerdings auch direkt die ein oder andere Hiobsbotschaft und ein paar Verletzungen. Hast du dir das Spiel angeguckt am Dienstag?
Yes, und ich muss auch sagen, ähnlich wie du es gerade beschreibst, mich hat es komplett in seinen Bann gezogen, das Spiel.
Das war überragend.
Es war komplett überragend.
Und richtig gut.
Jetzt kann man natürlich direkt wieder darüber streiten. Auch im neuen Modus ist Celtic jetzt irgendwie ein Gegner auf Augenhöhe. In dem Fall würde ich sagen, also natürlich nicht oberstes Regal, aber wir reden hier immerhin vom schottischen Meister, der seit März, April kein Spiel mehr verloren hat. Also das ist jetzt auch kein Fallobst.
Keine Laufkundschaft.
Genau, und sie kommen ja auch kurz nach der 1-0-Führung durch Can zum Ausgleich und deuten an, dass sie da sind und dass man jetzt nicht einfach hier munter kicken kann und die Baller loslassen kann. Und dann kontert Dortmund aber fast schon ungewohnt prompt direkt wieder zurück. Und ab da war das Spiel gegessen. Und Adeyemi, er hat ja erzählt, seine Frau oder Freundin hätte ihm Brokkoli gemacht, hat offensichtlich ziemlich viel Brokkoli gegessen, als Erklärung dafür, ja, dass er so abgeliefert hat. Der hatte natürlich einen unfassbaren Sahnetag erwischt. Du sprichst das eben schon an. Das Tragische an der ganzen Person Adeyemi ist, dass er dann unmittelbar nach wieder Anpfiff zu Boden sinkt und muskuläre Probleme andeutet, beziehungsweise einen Riss. Und jetzt hat man erst ja gehofft, ja gut, vielleicht ist es wirklich nichts Ernstes, aber es scheint ja etwas Langwierigeres zu sein. Ich bin jetzt gar nicht auf dem neuesten Stand, was etwaige Verletzungshistorie auch bei ihm angeht. Aber das klang jetzt erstmal zwischen den Zeilen so, als würden wir nicht über 2 Wochen, sondern 2 Monate reden. Hast du da irgendwie ein Update?
Ich habe es parallel auch gerade gegoogelt. Ich habe nur schon häufiger gelesen, dass es eben länger dauern kann. Bisher, was die Schlagzeilen sind, ist, dass der BVB befürchtet, dass er länger ausfällt. Mhm. Eine ganz klare Diagnose habe ich noch nicht ergoogeln können. Es ist auf jeden Fall ein Rückschlag, weil der jetzt gerade eben so richtig gut in Form ist und dann man sich natürlich erhofft hat, dass er in den nächsten Wochen und Monaten das weiter auf den Platz bringen kann. Oberschenkelverletzung im muskulären Bereich ist halt auch immer, ja, ist immer so eine Wundertüte. Ja. Also ich hab dann schon mal so ein Kickbase-Leiden gehabt. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr mit Leroy Sané, als der in der Form seines Lebens war, hat er sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Und ich habe es dann aufgrund von Kickbase, habe ich sehr ausführlich gegoogelt, was das bedeuten kann und habe mir bei transfermarkt.de durchschnittliche Ausfallzeiten von Oberschenkelverletzungen angeguckt. Und ja, da hast du wirklich Spieler, die fallen mit einer Oberschenkelzerrung, fallen die 4 bis 5 Wochen aus. Und dann hast du Spieler, die stehen nach 5, 6 Tagen, stehen die wieder auf dem Platz und können wieder voll weiter trainieren, weil das einfach natürlich auch eine relativ große Muskelgruppe ist. Ist das einfach, ja, kann das in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Und dementsprechend, ja, wer weiß, wie lange er ausfällt. Das können schnell mal ein paar Wochen sein. Also da kommt ihnen ja fast die Länderspielpause ein bisschen entgegen, zumindest was den Ligabetrieb angeht. Auch wenn er sich natürlich vielleicht über die U21 erneut wieder fürs DFB-Dress auch, also für die A-Nationalmannschaft hätte empfehlen wollen. Das fällt jetzt erstmal flach und ist erstmal wieder ein Schritt zurück. Aber wenn Karim Adeyemi so weitermacht, dann sehe ich den auf jeden Fall auf den WM-Zug aufspringen, weil einen abschlussstarken, schnellen Stürmer ist nochmal eine andere Facette, die wir vorne vielleicht auch je nach Gegner ganz gut gebrauchen können, weil Das ist eben noch eher ein klassischer Stürmer. Havertz ist auch schnell und der hat auch einen guten Schuss und alles, aber der ist halt nicht dieser klassische Stürmer. Der ist ja sehr variabel und dann nochmal so einen sehr spielstarken und schnellen Stürmer bringen zu können, so wie es ja auch Maxi Bayer ist, finde ich, ja, würde ich mich freuen, wenn wir den häufiger mal wieder auch beim DFB sehen können.
Mhm. Was man ja zu Adeyemis Form jetzt noch fairerweise dazu sagen muss, ist, dass er überwiegend zu Hause abliefert aktuell. Ne? Also auswärts, ja, da kann man jetzt natürlich auch argumentieren, das geht der ganzen Mannschaft so, denn Dortmund spielt ja dann doch eine sehr schwankende Saison. Wir werden später darauf zu sprechen kommen. Zu Hause sieht es bisher ganz gut aus und ebenfalls gut oder analog dazu bei Adeyemi. Zum Spiel vielleicht nochmal ganz kurz. Also es war von vorne bis hinten eine absolut begeisternde Leistung. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben am Ende 7 Tore für Schwarz-Gelb gesehen. Guirassy hat getroffen, zweimal sogar ein Can, der jetzt irgendwie wieder reinrotiert ist als Kapitän, hat getroffen. Auch die Einwechsler sind da und treffen unter anderem auch mit Metscher. Also da hat einfach alles gepasst und wir haben das ja auch schon bei den Bayern thematisiert, so ein 7-1 Sieg in dem neuen Modus wirkt sich dann halt auch direkt mal mit Platz 1 aus, denn es sind nicht einfach nur 6 Punkte, sondern es sind 6 Punkte und eine Tordifferenz von plus 9. Die anderen deutschen Teams haben auch mitgemacht. Mitgemacht ist vielleicht, was sagst du zu...
Weniger überzeugend.
Ja, was sagst du zu Stuttgart? Also ich habe das Spiel gegen Sparta Prag nicht gesehen. Ich habe mir die Highlights reingezogen und Spielberichte gelesen. Und es klang so ein bisschen wie so eine leichte Form von erneut Lehrgeld gezahlt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ich meine, es sind jetzt ja noch einige Spiele zu spielen in der Champions League, aber da habe ich mir die Frage gestellt, ob Stuttgart als Neuling jetzt am Ende irgendwie wirklich einigermaßen sang- und klanglos ohne viele Punkte sich verabschieden wird, weil sie ein Spiel nach dem anderen Lehrgeld zahlen mussten, oder ob die nochmal die Kurve kriegen in der Champions League.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das der Fall sein wird. Also auf dem Papier ist natürlich Sparta Prag zu Hause in der Champions League bei den Gegnern, die kommen, ist das ein Gegner, den du schlagen musst. Es folgen Spiele gegen Juventus Turin, Atalanta Bergamo. Das wird deutlich härter, aber die spielen halt auch noch eben gegen Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern und auch noch gegen Slovan Bratislava. Also wenn du die 3 Spiele gewinnst, die letzten, die ich jetzt gerade genannt habe, dann kommst du auch mindestens in die Zwischenrunde. Daher würde ich sagen, ja, Lehrgeld auf jeden Fall. Die Art und Weise, wie sie das Gegentor bekommen, ist natürlich auch, das kriegst du nicht so häufig so ein Gegentor. So einen perfekteren Freischuss habe ich lange nicht gesehen. Ansonsten geht so ein Spiel vielleicht auch mal glücklich 1-0 aus oder die legen vielleicht sogar nochmal nach. Ja, aber natürlich haben die eine sehr unerfahrene Truppe, was Champions League angeht. Also wenn du den Kader von Stuttgart anguckst, da weiß ich nicht, ob da überhaupt schon mal jemand irgendwo Champions League gespielt hat. Ich glaube fast nicht. Von daher ist das für die alle Neuland und von daher haben die jetzt erstmal 2 Spiele ein bisschen was dazulernen können, mal gucken, wie sie dann in den nächsten Spielen damit umgehen und die wie gegen Real auch so ein bisschen an der Aufgabe wachsen, das ist ja bei Dennis Undav sehr gut zu beobachten, ob der Meppen oder Madrid ist, dem völlig egal, der liefert einfach immer ab und hat gar keinen Respekt vor irgendjemand, bin ich gespannt, ob der das auch gegen andere hochkalibrigere Mannschaften wie Juventus oder Bergamo auch leisten kann und ja, die ganze Mannschaft so ein bisschen auch an diesen Aufgaben wächst, weil ey, die haben eine unfassbar junge Truppe. Selbst die älteren Spieler, da ist ja keiner 30. Also Atakan Karasor, da denkst du schon so, ja, gehört zu den Älteren, der ist 27. Und irgendwie so der älteste Spieler, der auf dem Platz steht, regelmäßig ist, ich glaube fast Chabot und Mittelstädt, die sind auch so 26, 27. Wo soll die Erfahrung herkommen? Von daher glaube ich schon, dass die Punkte einfahren werden, ob es am Ende für die Zwischenrunde reicht. Ich würde fast sagen, das wird reichen, weil die 3 Gegner, die ich jetzt genannt habe, da sehe ich Stuttgart auf jeden Fall auf dem Niveau, dass sie in der Lage sind, diese Spiele zu gewinnen. Und wenn du dann am Ende zwischen 9 und 11 Punkten hast, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, ganz gut, dass du auch weiterkommst.
Ja, ich habe gerade mal gespingst, also von der Startelf haben tatsächlich zwei Spieler Champions League Erfahrung, nicht viel, aber immerhin. Nübel mit Monaco höchstwahrscheinlich und
und oder für bei Bayern vielleicht auch sogar als Nummer zwei
oder das, ja, das kann auch sein. Und Rieder, der hat auch schon mal Champions League
Spiele gekriegt. Der war von Young Boys kam.
Genau. Von daher, also ein bisschen was war da, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, da ist riesige Erfahrung in der Champions League vorhanden. Gut, das Spiel geht 1-1 aus. Auch hier, das ist jetzt der zweite Spieltag gewesen. Du hast ja furios gegen Real Madrid verloren, so kann man das, glaube ich, sagen. Da ist jetzt noch längst...
Furios verloren, finde ich
gut. Ja, aber so war es ja wahrscheinlich.
Ja, nee, es passt ja absolut, weil das Spiel war ja wirklich furios und am Ende verlierst du halt gegen Real Madrid, die halt Real Madrid sind und halt einfach die wie so ein... Real Madrid ist wie so ein angeschlagener Boxer. Der taumelt 8 Runden durch den Ring und in der 10. Runde haut er dir einmal auf die Nuss und setzt sich K.O. so innerhalb von 2 Schlägen, 2 Tore, auf Wiedersehen, fährst nach Hause, tschüss.
Ja, so oder so ähnlich. Aber es ist ein Punkt, es ist der erste Punkt in der Champions League und es ist ein Punkt mehr, als RB Leipzig bisher in der Champions League geholt hat. Das bringt uns zum nächsten Spiel. Leipzig hat Juventus Turin zu Gast. Wir sprachen über Juventus Turin gerade noch in der letzten Folge, weil wir irgendwie, also wir hätten nicht mal 4 Spieler namentlich erwähnen können, von denen wir aktuell wissen, dass sie das Juve-Trikot tragen. Einer von denen, den wir auf dem Schirm hatten, ist Vlahovic und der hat Leipzig im Prinzip fast alleine niedergestreckt. Wenn man von Lehrgeldzahlen spricht im Kontext vom VfB Stuttgart,
dann guckt man sich das 3-2 an.
Dann stelle ich mir die Frage, reden wir hier noch von Lehrgeldzahlen, wenn man sich das Heimspiel von Leipzig gegen Juve anguckt? Also nochmal ganz kurz. Šeško vor der Halbzeit zum 1-0, Vlahovic gleicht aus. Di Gregorio sieht in der 59. rot, sodass eben Leipzig in Überzahl spielt. Immerhin eine gute halbe Stunde. Das nutzen sie dann auch aus, treffen per Elfer wieder in Person von Šeško zum 2-1. Ja, und was genau passiert dann, Lutz?
Finde ich auch ganz komisch. Und wenn ich mir dann vor allem das 3-2 von Juventus angucke, wie, ich glaube, Raum lässt sich von Conceição da sowas von vernaschen.
Ja.
Dann musst du dich da besser anstellen. Also, du spielst zu Hause und lässt dich dann von einer Mannschaft in Unterzahl so sehr einschnüren und am Ende zweimal eiskalt irgendwie fängst du dann noch 2 Nüsse. Also da musst du mindestens einen Punkt mitnehmen, dass du irgendwie vielleicht unglücklich noch einen Ausgleich kassierst, Standardsituation oder ähnlich, das kann immer passieren. Dafür ist das Niveau in der Champions League dann auch zu hoch und auch wenn wir nicht so viele Spieler kennen bei Juventus Turin, die sind in der Liga immerhin auch Platz 1, Platz 2 direkt mit Inter. Das ist jetzt keine Kirmestruppe, ne? Und Spieler wie Vlahovic oder auch Fagioli, Kobmeiers und auch Gonzales, von den sie geholt haben. Das sind ja qualitativ hochwertige Spieler, auch wenn die vielleicht nicht mehr dieses ganz krasse Weltniveau haben, wie vielleicht zu der Zeit, als Cristiano Ronaldo da noch rumgeturnt ist. Trotzdem ist das eine gute Mannschaft. Und mehr als ärgerlich. Also die Spiele werden auch nicht leichter in der Champions League und dann eben mit 0 Punkten aus 2 Spielen. Ich sag mal so, diplomatisch ausgedrückt, das hätte besser laufen können.
Hätte besser laufen können. Stichwort München. Da verliert man das erste Spiel unter Kompanie, das erste Pflichtspiel gegen Aston Villa, 1-0 auf der Insel. Jetzt könnte man sagen, man verliert 1-0 gegen Aston Villa. Korrekterweise müsste man aber eigentlich sagen, man verliert 1-0 gegen Martinez, weil was der alles da rausgefischt hat, das war ja schon sensationell, das kann ich anders in Worte fassen. War, glaube ich, auch Mann des Spiels insgesamt, nicht nur auf englischer Seite.
Ist auch ein krasser Torhüter.
Ja.
Ist wirklich, also ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm bis zur WM. War ja auch so ein bisschen immer von verschiedenen Stationen so hin und her getingelt. Aber was der spätestens seit der WM abliefert, das ist schon krass. Auch diese sind jetzt auch nochmal Copa Dings da. Wie heißt, Copa America, ja. Ganz einfach, ich wollte Copa Libertadores sagen, aber Copa America auch nochmal gewonnen, hat er auch den ein oder anderen Elfer wieder rausgefischt, krasser Keeper auf jeden Fall.
Ja, du musst dir mal seine Laufbahn reinziehen, Das wirkt schon fast wie so ein Copy-Paste-Fehler, weil jede zweite Station ist einfach konsequent der FC Arsenal. Also der ist immer wieder irgendwie bei Arsenal gelandet und dann woanders, dann wieder zu Arsenal, dann wieder woanders, dann wieder Arsenal. Es ist ein richtiges Bäumchenwechsel, ich spiele. Zieh das mal bei Gelegenheit rein, das sieht ganz lustig aus.
Ja, wahrscheinlich immer ausgeliehen, das ist in England ja irgendwie auch Usus, dass die Spieler erstmal geparkt werden. Grüße gehen raus an den FC Chelsea mit der Loan Army und ja, ist wahrscheinlich nie so, hat nie so richtig den Durchbruch geschafft, was ja eigentlich dann auch absurd ist, weil ich glaube, Arsenal hat ihn nach der WM verkauft, oder? Ich glaube, danach haben die dann gesagt, sie setzen auf einen anderen Torhüter. Und das finde ich schon mutig, wenn man dann sieht, wer da jetzt zwischen den Pfosten steht, ist, glaube ich, auch kein schlechter. Ich glaube, Raya. Mhm. Aber da hätte ich mir vielleicht nochmal anders überlegt, ob man nicht doch auf Emiliano Martinez setzt. Naja, ich sag mal so, müssen wir ja selber wissen,
so,
ne?
Also wir sind ja da nicht im Management, das ist vielleicht auch ganz gut so. Das letzte in der Champions League vertretene Team ist der deutsche Meister und damit auch der, ja, Debütant kann man nicht sagen, weil sie haben ja schon mal Champions League gespielt, aber seit sehr langer Zeit mal wieder dabei. Bayer Leverkusen, Heimspiel als frischgebackener deutscher Meister gegen den AC Milan. Da muss ich sagen, kommt schon ein Dollar Champions League Vibe auf, wenn man das in der Paarung so liest. Leverkusen.
Immer, ne? Also, ja, das sind bei mir
Milan, das ist
getriggert, vor allem, ja, die Mailänder Vereine. Ja, ja. Mailand ist für mich Champions League. Gerade der AC Mailand ist ja, glaube ich, auch nach Real Madrid das Team mit den meisten Champions League-Titeln. Das ist für mich Champions League. Paolo Maldini ist für mich ein Gesicht der Champions, ja, League.
Definitiv. Check. Leverkusen macht das super. Also, sie spielen ein sehr, sehr dominantes Spiel gegen sich wehrende Mailänder. Das ist jetzt ja auch keine Laufkundschaft. Und gewinnen trotz dieser Dominanz am Ende knapp mit 1-0. Boniface macht den entscheidenden Treffer. Das auch schon kurz nach der Halbzeit. Und dann bleibt es dabei. Es wirkt jetzt ein bisschen weniger spektakulär, als es war. Aber Leverkusen hat aber wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir wollen jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber eine Stat ganz kurz. 92% Passquote, das ist dann schon halt im wahrsten Sinne des Wortes Champions League. Konnte man das sich gut anschauen. Ja, und von daher, ja, gibt es zwei Mannschaften, nämlich Dortmund und Leverkusen, die diesen Spieltag positiv für sich gestalten konnten. Hast du zum Thema Champions League noch irgendwas, ob jetzt mit deutscher Beteiligung oder auch nicht? Oder bist du fein, was das Thema angeht?
Ja, wir können ja kurz nochmal über Euroleague und Conference League, zumindest über die Ergebnisse, yes, der deutschen Teams sprechen. Kurzer Einschub, Bayern dreht das Spiel, nachdem sie geführt haben, Frankfurt gedreht hat, Bayern ausgeglichen hat, steht es jetzt 3-2 von Michael Olise nach 53 Minuten, wilder Kick am Sonntag. Ja, ansonsten war in der Euroleague noch die Frankfurter Eintracht bei Beşiktaş Istanbul zu Gast und hat das relativ souverän mit 3-1 gewonnen. Auch vergessen wir mal das Ergebnis jetzt gegen den FC Bayern, das ist auch nicht unbedingt der Gradmesser für Frankfurt, aber wir hatten, glaube ich, schon zum Anfang der Saison, hattest du gesagt, Hot Take oder Pick für dich, Frankfurt, dass sie eine sehr gute Saison spielen werden, was jetzt letztes Jahr von der Tabellenposition, kann man sagen, ja, war eine gute Saison, spielerisch aber nicht, habe ich tatsächlich nicht so kommen sehen, aber ich wusste auch nicht, dass Omar Mamouche irgendwie den Turbo nochmal einlegt, der Junge ist crazy gut einfach, also ich habe den damals schon ein bisschen verfolgt, weil der natürlich hier innerhalb der Hamburger Stadtgrenzen schon sein Unwesen getrieben hat beim FC St. Pauli, als seine Saison ausgeliehen war. Und da hat man schon gesehen, okay, das ist hier schon mal zwei Regale zu niedrig für den, weil das ist für den ja eine Witzveranstaltung, wenn der da gegen Zweitliga-Innenverteidiger auflaufen muss. Aber dass er nochmal diesen Sprung macht und ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn er dieses Jahr so weiterspielt, dann ist er spätestens im Sommer, wenn nicht vielleicht sogar schon im Winter weg, weil es gab ja durchaus Wechselgerüchte jetzt im Sommer schon. Crazy. Der ist auf jeden Fall on a mission, der Junge, und will nochmal auf sich aufs nächste Level katapultieren und da ist er auf einem sehr guten Weg hin und insgesamt die Frankfurter Offensive, das macht einfach Spaß, dass sie da irgendwie gefühlt jedes Jahr einen neuen Sturm aufstellen und die aber immer abliefern, macht mir große Freude und jetzt ein neues Sturm-Traumduo mit Ekitike, das ist schon richtig, richtig cool, was die Jungs da abliefern.
Ja, kurzer Einschub. Im Moment führt Omar Mamouche auch die Torschützenliste in der Bundesliga mit 7 Treffern an. Das hat er in 500 Minuten fertiggebracht. Danach Johnny Burkhardt mit 5 Treffern und Harry Kane mit 5 Treffern. Also definiere perfekten Saisonstart, Omar Marmoush. Das ist einfach 1A. Sagen,
der bereitet ja auch Tore vor. Ne? Also ja, das ist ja anders als Harry Kane. Ja, der legt auch mal einen vor, wenn er irgendwie alleine das Tor zuläuft und nochmal querlegt. Aber Omar Marmoush, diese Tempoläufe, wenn er sich den Ball so ab der Mittellinie schnappt und wirklich einfach an den Leuten vorbeiläuft, als wären das irgendwelche Fähnchen. Ich liebe solche Spieler. Das ist ja so ein bisschen, hat mir immer auch mal hier Erwähnung gefunden, Thierry Henry und seine Art zu spielen. Und das erinnert mich dann teilweise schon so ein bisschen daran, dieses mit einfach diesem unfassbaren Tempo auf die Gegner zulaufen und die einfach links und rechts stehen lassen. Ja, geiler Stürmertyp auf jeden Fall. Richtig, richtig, richtig stark dieses Jahr.
Definitiv. Wo waren wir? Bei der Euroleague, oder?
Euroleague, genau, Frankfurt gewinnt in Istanbul, würde ich gar nicht zu viel weiter drauf eingehen. Und Conference League, das soll nicht unerwähnt bleiben. Es ist ja fast schon absurd, dass wir hier darüber sprechen, dass der erste FC Heidenheim einen Sieg einfährt und das eigentlich fast schon völlig normal ist, dass man denkt, der Gegner, der da kommt, ja klar haben die da eine Chance, klar gewinnen die, wenn die schon zu Hause spielen. Auch ja, war jetzt nicht der stärkste Gegner mit Ljubljana aus Slowenien. Trotzdem, nochmal, also wir sprechen darüber, dass Heidenheim einfach relativ souveränen Heimsieg in einem internationalen Wettbewerb einfährt. Ich glaube, die müssen sich auch regelmäßig irgendwie schütteln gegenseitig, dass sie das checken, was da eigentlich abgeht in Heidenheim an der Bregenz.
Safe. Euroleague, Hoffenheim gewinnt 2-0 gegen, ich glaube, Dynamo.
Ach stimmt, die sind ja auch noch in der Euroleague.
Ja, die sind, ja. Da war ja was. Da war ja was. Gewinnen 2-0 zu Hause gegen Dynamo Kiew. Und ich glaube, ansonsten war es das mit deutscher Beteiligung.
So ist es.
So ist es. Deutsche Beteiligung, zu 100% hat es aber in der Bundesliga gegeben, diesen Spieltag.
Das ist relativ regelmäßig so, ja. Das stimmt. Das ist Gewohnheit. Mit welchem Spiel wollen wir anfangen? Chronologisch gesehen haben wir als erstes die Partie, ich glaube, Augsburg gegen Gladbach,
ja.
Gladbach, war das am Freitag?
Das war so.
War ein Gurkenkick, kann man das so sagen?
Kann man so sagen, es war ein furchtbares Spiel. Vielleicht, also für alle die irgendwie nicht regelmäßig reinschalten oder neu dabei sind, 3 aus 9 ist klar, wir suchen uns 3 Spiele aus. Jetzt fragt ihr euch, warum zur Hölle ist denn jetzt dieses Spiel eins von den 3, die ihr euch aussucht? Naja, wir können jetzt hier auch nicht jeden Spieltag über dieselben Mannschaften reden. Und wir haben ja auch immer mal wieder in den Predictions geschielt auf FCA oder eben die Borussia, was passiert denn so in der Saison? Und hier kann man jetzt ganz gut einen Touchpoint aufmachen und sagen, gut, das passiert oder das passiert nicht. Was ist vielleicht so ein bisschen dem Ganzen vorausgegangen und auch die Geschichte des Spiels? Vielleicht Tim Kleindienst, der kurz zuvor eben in den DFB-Kader nominiert wurde, wie wir eben gelernt haben, ist der einzige Torschütze auf Gladbacher Seite. Schlotterbeck und Claude Maurice auf Augsburger Seite sind die entscheidenden Protagonisten, die zum 1- und 2-0 treffen. Das Spiel geht 2-1 für Augsburg aus. Und wenn man sagt, es war ein Gurkenkick, dann war das ein Gurkenkick von beiden Mannschaften. Aber, und das ist das Bittere aus der Sicht der Mann vom Niederrhein, von Gladbach war das sogar noch schlechter als schlecht. Also das war tatsächlich einfach richtig scheiße. Das kann man gar nicht anders sagen. Viskus hat sich, glaube ich, nach dem Spiel auch hingestellt und gesagt, das war höchstwahrscheinlich oder mit angrenzender Sicherheit die schwächste Saisonleistung bis dato. Und das würde ich 1-1, mitgehen.
Ja, ich finde es immer wieder erstaunlich bei Gladbach. Und da sprechen wir jetzt ja nicht das erste Mal drüber, dass wir sagen, so wie letztes Jahr, das wird wahrscheinlich nochmal wieder so eine Achterbahnsaison. Und ich finde es eigentlich, wenn du siehst, was für Spieler auf dem Platz stehen. Ja, da sind jetzt noch mal wieder ein paar neue dazugekommen, aber der Rumpf oder der Großteil der Mannschaft, die spielen ja jetzt nicht erst seit 3 Wochen zusammen. Und da muss man dann irgendwann auch mal den Trainer hinterfragen, Hast du eigentlich einen Plan, was du hier spielen lassen willst? Weil wenn wir im Umkehrschluss, oder nicht im Umkehrschluss, sondern wenn wir einfach zum Vergleich nach Stuttgart gucken, wo auch Spieler ausgetauscht werden und du mittlerweile aber das Gefühl hast, es ist völlig egal, wer da auf dem Platz läuft, weil jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat und das funktioniert, wenn vielleicht auch nicht so gut geölt wie in der letzten Saison, aber trotzdem, du siehst halt einfach, was hat diese Mannschaft vor. Und bei Gladbach, dadurch, dass das so große Schwankungen sind, muss ich sagen, habe ich mittlerweile irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, warum man an dem Trainer festhält, weil es ist nicht, der ist jetzt nicht seit 6 Monaten da. So, das ist jetzt schon ein bisschen länger und es wird halt einfach nicht besser. Es ist keine Konstanz zu erkennen. Finde ich ehrlich gesagt problematisch, weil mit der Mannschaft, die du auf dem Platz hast in Gladbach, musst du konkurrenzfähig sein, zumindest in der oberen Tabellenhälfte zu landen. Sage ich jetzt. Doch, würde ich mich sogar darauf festnageln lassen. Mit der ersten Elf, Kadertiefe ist ein anderes Thema, mit der ersten Elf musst du mindestens Platz 9 musst du anvisieren.
Hm. Ich finde es absurd, was ich noch ergänzen wollte. Wir gucken uns ja auch immer mal die Zahlen an, ne? Was sagen die Stats? Und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man den ganzen lieben langen Tag irgendwas in Statistiken rein interpretieren kann oder auch nicht. Und ob es dann richtig oder falsch ist oder auch nicht, das ist dann eigentlich auch egal. Denn wenn man sich jetzt hier nur die Statistiken anguckt und tun wir auch mal so, als würden wir das Ergebnis nicht kennen und hätten logischerweise das Spiel nicht gesehen, das ist das Entscheidende, dann würde man höchstwahrscheinlich zum Schluss kommen, oh, das sieht gar nicht so verkehrt aus, die Gladbacher sind in den meisten Statistiken führend und es ist vernünftig, wenn man es im Liga-Vergleich betrachtet, die haben das Spiel unentschieden gespielt oder gewonnen. Dem war nicht so. Diese Statistiken sind zustande gekommen, weil Gladbach in vielen Spielfeldteilen und Mannschaftsteilen Dinge gemacht hat, die an sich okay sind. Also ich mache ein Beispiel, eine erhöhte Passquote kommt zustande, wenn ich einen Ball von A nach B bringe. Was man aber eben jetzt hier in Betracht ziehen muss, ist, und dazu muss man das Spiel gesehen haben, die haben diese Quoten in völlig ungefährlichen, unnötigen, toten Räumen produziert. Und es war einfach nicht zu erkennen, und da sind wir bei dir mit deiner Aussage und der Spielidee, wie genau Gladbach in die Transition kommen will, von Abwehr zu Mittelfeld zu Sturm. Welche Spielidee da ist. Es gab kein Tempo im Mittelfeld Richtung Grundlinie, Richtung Sturm. Das war wirklich ganz furchtbar anzusehen. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben.
Ja, manchmal reicht es ja auch genau so, was zu sagen. Da muss man ja auch nicht der absolute Experte sein, dass man sieht, eine Mannschaft ist nicht im Fluss.
Ja.
Und wann ist eine Mannschaft im Fluss? Wenn man sich viele Chancen rausspielt. Wie das passiert, das kann genauso auch wie bei Union Berlin vorletzte Saison sein, dass du nur auf Konter setzt. Aber wenn du vor 2 Jahren gesehen hast, wie Union gespielt hat und wie wenig Ballbesitz sie hatten, aber wenn sie Ballbesitz hatten, wie gefährlich das jedes Mal war, dann kannst du davon sprechen, dass die im Fluss waren, weil jeder wusste, was machen wir, was ist die Idee, was machen wir, wenn wir den Ball gewinnen. Wir laufen wie die Berserker mit Geraldo Becker und Co., laufen wir nach vorne und suchen schnell den Abschluss und dann versuchen wir, dass wir effizient die Dinger reinmachen. Das hat in der Saison, da haben wir auch über die Statistiken gesprochen, wie sehr die beim XG-Wert und so überperformt haben, dass das nicht immer gut geht. Das ist vielleicht dann auch ein Extrembeispiel, ja. Aber trotzdem hast du eine klare Spielidee gesehen und die ist ja jetzt bei Union auch ein bisschen wieder eingekehrt. Ist gleich ein guter Übergang, um gleich über das nächste Spiel dann zu sprechen. Da sieht man ja wieder, die kommen komplett über die Kompaktheit, die lassen hinten ganz, ganz wenig zu und setzen dann ihre Nadelstiche nach vorne. Und das ist ja völlig okay, denn nicht jedes Team kann spielen wie Leverkusen, weil nicht jedes Team hat dieses Spielermaterial zur Verfügung. Das können in der Bundesliga 4, 5 Clubs, das sind Leipzig, Bayern, Dortmund, Leverkusen und dann mit Abstrichen sind es vielleicht auch noch Frankfurt. Und der Rest muss eben eine andere Idee entwickeln. Man sieht das ja bei Kiel auch ganz gut. Also Kiel, die kassieren teilweise Tore. Jetzt ist vielleicht schon ein kleiner Spoiler, wie das Tor gegen Leverkusen, das erste oder das zweite war es, glaube ich, gefallen ist. Mit einem katastrophalen Fehler vom Torwart, der den Ball einfach in die Füße des Gegners spielt, mehr oder weniger. Ja, aber da sieht man, die verstecken sich nicht, die spielen einfach ihren Fußball. Und ja, auf dem Niveau gegen Leverkusen geht sowas natürlich dann mal schief, weil das ein anderes Tempo ist als das, was Kiel leisten kann mit dem Kader, den sie haben. So, dann geht das schief, aber der Trainer hat eine klare Handschrift und dann geht das halt auch mal gut, wenn du halt weißt, jedes Rädchen greift ineinander und das üben wir seit 2-3 Jahren mit diesem Team. Ja, das gucke ich mir doch viel lieber an, als einfach so eine Mannschaft wie Gladbach jetzt, wo das Spielermaterial, was auf dem Platz steht, denkst du, das sind gute Kicker. Und dann guckst du dir das Spiel an und da passiert wirklich gar nichts, keine Dynamik, kein Drang nach vorne und einfach irgendwie so auf gut Glück zu hoffen, dass Stöger mit seinem linken Zauberfuß irgendjemand auf die Birne schießt. Da wäre ich als Fan wäre ich so sauer schon, wenn ich das jetzt seit 1,5-2 Jahren unter dem Trainer sehen muss. Und ich bin HSV-Fan, das wisst ihr. Ich habe das alles durch. Also ich habe Bundesliga-Saisons durch. Da haben die im Schnitt 1,1 Tore pro Spieltag gemacht über eine ganze Saison. Das heißt, und ich glaube teilweise sogar weniger. Die sind aus der Saison gegangen mit 27, 28 Toren. So, das ist das Schlimmste, was es beim Fußball gibt, finde ich. Wenn du eine Mannschaft auf dem Platz hast, die nicht in der Lage ist, Tore zu schießen, das ist für mich der absolute Albtraum. Und so scheint es irgendwie auch gerade sich bei Gladbach zu entwickeln, ohne Plan, mit eigentlich individuell ganz guten Spielern.
Ja, aber wir müssen das direkt überleiten zu dem Union-Dortmund-Spiel, was wir als zweites Spiel mitgebracht haben. Denn zum einen passt das, was Union da jetzt veranstaltet, ein bisschen zu dem, was du gerade ausführst. Und zum anderen dein Ärger, also dieser Frust, den du hier gerade rauslässt, ne? Ja. Den habe ich empfunden, als ich jetzt Borussia Dortmund gesehen habe. Das ist,
Ja, mir geht das auch nicht im Kopf.
Also, wir nehmen das mal vorweg. Union gewinnt zu Hause 2-1 gegen Borussia Dortmund. 2-0 Halbzeitführung. Der Ex-Unioner Riasson trifft noch zum Anschlusstreffer, aber Dortmund kann dann nicht mehr ausgleichen bzw. gewinnen. Und bevor wir auf die Details eingehen, nehme ich einmal kurz die Emotionen mit, denn ich habe mich auch absolut in Rage geredet. Ich bin kein Dortmund-Fan, maximal irgendwie Sympathisant, aber diese Mannschaft schafft es seit Jahren, mich zu verärgern, denn, und ich glaube, das ist die Erklärung, zumindest was mich persönlich angeht, die haben so unglaublich viel Potenzial und irgendwie gelten sie für mich auch immer als der heimliche Hoffnungsträger auf einen anderen Titelträger als eben den FC Bayern. Und sie kriegen es nicht auf die Straße. Es ist so eine Schwankung. Es sind gefühlt Schönwetterfußballer, die an guten Tagen 7-1 gegen Celtic gewinnen können und dir die Sterne vom Himmel schießen und an weniger guten oder schlechten Tagen nach Köpenick fahren, um 2-1 gegen eine Mannschaft zu verlieren, die 10 Kilometer mehr läuft als du, aber unterirdische Passquotenwerte produziert, nur auf Konter spielt, zu Hause keine gerade mal irgendwie 30% Ballbesitz zustande bringen, 4-5 Mal ins Abseits läuft, weil sie eben nur auf Konter gehen. Also das ist viel Herzblut, viel Energie, Cleverness, das sind alles so Attribute, die haben wir den Unionern schon mal Spieltag für Spieltag zugeschrieben unter Urs Fischer in der Champions-League-Saison. Aber es macht mich einfach, wenn ich es mal aus Dortmund sich betrachte, einfach nur sauer, wirklich.
Ja, das kann ich gut verstehen. Und insgesamt, die Ergebnisse von Dortmund, das ist ja auch eine krasse Schwankung einfach. Also du gewinnst in der Champions League souverän 3-0 gegen Brügge. Vorher 4-2 gegen Heidenheim, das sah auch eher wackelig aus. 4-2 gegen Bochum. Zwischendurch hast du diese krasse Klatsche gegen Stuttgart drin. Das ist irgendwie, ja, einfach ein Hoch und Runter, wie es ja schlimmer eigentlich nicht sein kann, weil wir haben gerade schon über den vermeintlich geplatzten Knoten gesprochen gegen Glasgow und dann fährst du nach Berlin und fährst mit dieser Leistung nach Hause. Also ja, da wüsste ich als Fan auch nicht mehr, wie ich darauf noch reagieren soll und denke so, sag mal, habt ihr jetzt irgendwie innerhalb von 72 Stunden die Mannschaft ausgetauscht? Wer seid ihr? Wie konntet ihr denn diese Leistung abrufen und dann irgendwie ja wirklich 3 Tage, 4 Tage später sowas hier auf den Platz bringen? Ganz, ganz komisch und am Ende definiert sich Erfolg immer über eine gewisse Konstanz. Wenn du die nicht drin hast, dann landest du am Ende vielleicht mit der Qualität, die Dortmund hat, trotzdem irgendwie auf Platz 4 oder 5, aber ganz oben greifst du damit auf jeden Fall nicht an. Nee. Also da muss was passieren.
Wobei ich würde jetzt mal, ich sehe es ein bisschen anders, denn wenn du dir die Spiele, die du gerade ansprichst, anguckst, Brügge, Stuttgart, Bochum, Celtic und Union, ne, dann hast du 5 Spiele und die Ergebnisse sagen genau das, was du sagst. Aber wenn du die Spiele angeguckt hast, dann täuschen die Ergebnisse total. Und eigentlich war der einzige Ausreißer das Celtic-Spiel und nicht umgekehrt. Die gewinnen in Brügge.
Spielerisch auf jeden Fall.
Die gewinnen in Brügge komplett mühsam, irgendwie 3-0. Kriegen dann gegen Stuttgart auf die Fresse. Gewinnen zu Hause gegen Bochum 4-2. Aber ich bitte dich, war das ein Scheißspiel von Dortmund? Dann kommt dieser positive Ausreißer gegen Celtic, wo du denkst, okay, jetzt haben sie endlich, da ist der Knoten, mit dem du gerade angesprochen hast, geplatzt. Und jetzt geht's gegen Union Berlin und dann das wieder. Also dann ist ja das wahre Gesicht von Dortmund doch eigentlich eher kein so nettes, wenn man sich mal die Art und Weise, wie die Spiele spielen, anguckt. Dann sind die Ergebnisse fast eher glücklich.
Ja, wahrscheinlich. Das ist halt immer gefährlich, wenn die Ergebnisse so ein bisschen trügen. Ja, es ist definitiv gefährlich, wenn man dann einfach sich immer so von den Ergebnissen her immer noch weiter schleppt und vielleicht nicht die nötigen Konsequenzen daraus zieht, dass die Leistung eben eigentlich nicht gut war. Und da haben wir ja auch spätestens bei dem Stuttgart-Spiel gesehen, wenn Dortmund vielleicht wirklich mal auf eine Mannschaft trifft, die spielerisch einfach in dem Moment einfach deutlich besser ist, wo das hingehen kann, weil das war wirklich, das war eine richtige Reibe. Und bin ich gespannt, ob das in den nächsten Wochen auch nochmal passiert gegen vermeintlich eben stärkere Gegner, die jetzt demnächst kommen werden. Da gucke ich auf Real Madrid in der Champions League. In Madrid spielen die in der Liga. Da erwarte ich jetzt eigentlich, dass sie die nächsten drei Spiele, die müssen sie jetzt gewinnen. Pauli, Augsburg, Wolfsburg. Erst dann kommt Leipzig zu Besuch. Wird in der Bundesliga dann wieder ein anderer Gradmesser. Finde ich durchaus interessant zu beobachten jetzt die nächsten Wochen, wie Dortmund ein bisschen mit dieser kleinen, ich möchte es noch keine Krise nennen, aber ja, eine Krise ist es noch nicht, aber trotzdem läuft es auf jeden Fall noch nicht rund.
Nee. Läuft es denn rund beim Gegner, frage ich mich. Also Union Berlin, das muss man jetzt ja auch mal irgendwie sagen, die stehen mit 11 Punkten auf Platz 6. Das ist jetzt Europa League Kurs.
Ja, läuft mega rund. Guck dir die letzte Saison an. Ja, also genau, aber eine Niederlage nur, aber auch die Ergebnisse, also 6-4 Tore, das ist halt jetzt wieder Union Berlin
genau.
Masterclass, was sie da machen.
Genau, wobei ich sagen würde, mit Abzug, denn auch wenn das, was sie unter Urs Fischer gezeigt haben, schon nicht geil anzuschauen war, musste man trotzdem irgendwie sagen, krass, die sind einfach so eiskalt und abgewichst, dass es schon fast wieder Spaß macht zuzugucken. Diese Saison finde ich Union einfach nur furchtbar zuzuschauen und trotzdem
die Art Fußball schaue ich mir grundsätzlich nicht gerne an. Trotzdem muss man ja irgendwie sagen, dass sie das gut gemacht haben, unter Urs Fischer besonders, aber nee, Spaß macht das natürlich absolut überhaupt gar nicht, das anzusehen, auch diese Saison nicht. Und das ist halt so ein bisschen dann dieser Fluch, den wir in der Bundesliga auch aktuell haben, dass es halt einfach viel zu viele kleine Clubs gibt, die gegen vermeintlich größere diese Mauertaktik fahren müssen, weil sie eben nicht die Mittel haben. Da haben wir einfach in der Breite der Liga keinen fairen Wettbewerb, sodass du da wirklich jeden Spieltag zumindest 5-6 Spiele auf Augenhöhe hast. Es ist immer so ein krasses Gefälle zwischen den Spielen, dass du natürlich musst du das machen. Es ist ein Überlebenskampf. So, die erste Liga, die ist finanziell so viel lukrativer, gerade dann irgendwie auch noch, wenn du mal Richtung europäisches Geschäft schielen kannst und da was reisen kannst. Ich kann das total nachvollziehen und das ist nur ein Symptom, was Union Berlin da zeigt. Die Ursache liegt woanders, aber das ändert nichts daran, dass ich mir das einfach nicht gerne angucke.
Ja, dito. Und vielleicht letzter Punkt zu dem Spiel. Ich kann mich einfach immer noch nicht an Bo Svensson bei Union gewöhnen. Wie geht dir das, wenn du das so siehst?
Es ist mir ein Stück weit egal, weil wir gerade schon drüber gesprochen haben, dass ich mir diesen Fußball nicht gerne angucke. Und wer diesen Fußball dann spielen lässt, das ist mir egal. Aber ja, also Bo Svensson ist für mich einfach durch und durch meins. Und das fand ich einfach so eine schöne Geschichte, dass ich mir gewünscht hätte, dass es besser funktioniert. Auch wenn man jetzt im Nachhinein sagen muss, dass der Trainerwechsel natürlich die absolut richtige Entscheidung war und die da jetzt auch jemanden gefunden haben, der da irgendwie auch sehr gut hinpasst. So einen positiv Verrückten, sagt man ja immer, der irgendwie da alle Leute mit seiner Euphorie ansteckt und passable Ergebnisse auch einfährt. Also 8 Punkte nach 6 Spielen für die Mainzer, das ist, glaube ich, das, womit du rechnen darfst, kannst, musst, weiß ich nicht, sind im soliden Mittelfeld. Darüber hinaus, weiter nach oben wird es dieses Jahr wahrscheinlich auch noch nicht gehen. Dafür ist vielleicht auch noch ein bisschen zu viel Rückstand, den man erstmal wieder aufholen muss und sich erstmal wieder etablieren muss. Aber sieht ja auf jeden Fall schon deutlich stabiler aus als letztes Mal. Aber nee, Bo Svensson bei Union, ja, habe ich keine Emotionen zu, muss ich sagen.
Ist in Ordnung. Während wir gerade erzählten, dass Kane ja eigentlich keine Tore vorbereitet, sondern maximal mal irgendwie so einen rüberstochert, hat er das 3:2 von Olise sehr stark vorbereitet übrigens. Aber das nun mal am Rande. Wir kommen zum letzten.
Na gut.
Wir kommen zum letzten Spiel im Rahmen von 3 aus 9 und das sind, glaube ich, die Leverkusener gegen die Störche, wenn mich nicht alles täuscht.
So ist es. Das sah zum Start dieses Spiels aus, als würde Kiel Minimum 5-6 Dinger kassieren. Ich habe 2 Punkte, für die ich mich im Nachhinein bei den Teams entschuldigen muss, die ich losgeworden bin, jeweils zum Start der Spiele. Einmal Miro Klose bei Nürnberg. Was soll das? Das klappt überhaupt nicht. Der muss weg. Ja. Da stand es 1:2 aus Nürnberger Sicht. Dann haben sie das Spiel noch gedreht. Und dann habe ich mich hinreißen lassen, nach dem 2-0 von Leverkusen zu sagen, Kiel muss einfach bitte raus aus dieser Liga, weil sie zu schlecht sind. Gut, ich habe nichts gesagt. Fiete Arp, Ballon d'Or. Ich liebe ihn einfach und ich in meinem Kopf habe ich ein Szenario, wo dieser Spieler irgendwann wieder für den HSV auflaufen wird und ich ihn mit all meiner Liebe für diesen Verein überschütten kann, weil diese Geschichte ist für mich noch nicht auserzählt. Fiete Arp und der HSV, dieser Junge ist erst 24, der ist 2000er Jahrgang, er wird uns nochmal glücklich machen. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass er den Weg zurückfinden wird.
Darf ich dich zitieren? Du schriebst mir bei WhatsApp: Kiel soll einfach raus aus der Liga. Freut mich, dass sie es geschafft haben, aufzusteigen. Aber das reicht jetzt auch. So eine Wursttruppe. Weiner, Junge. Meine Güte, ist das schlecht. Dann schieß ihn dir doch einfach selber rein. Also, super.
Ja, und ich meine, jede Silbe meine ich genau so.
Super herrlich.
Und hat mich dann natürlich trotzdem auch gefreut, dass ich selber natürlich einfach absoluten Quatsch geredet habe, weil Kiel ist halt richtig, richtig stark zurückgekommen. Also von vorne, es steht relativ schnell, steht's 1-0. Boniface macht das sehr, sehr gut. 4. Minute ist es. Easy herausgespielt. Das ging viel zu einfach. Kiel war komplett unsicher. Die haben gar keinen Fuß in die Tür bekommen. Das war wirklich bodenlos, was die in der ersten Viertelstunde gezeigt haben. Dementsprechend, wir haben gerade schon über den Fehler von Weiner gesprochen. Der will den Ball aus dem 16er klären. Spielerisch wollen das in Ruhe aufbauen und dann muss er ihn aber doch relativ aus der Not einfach nach vorne schießen und schießt den einem Leverkusener so 10 Meter vorm 16er in den Fuß. Der legt einmal weiter auf Hoffmann, Palacios war es, glaube ich, und der schließt eisekalt mit rechts unten links ab. Und dann steht 2-0 nach 8 Minuten und denkst, okay, jetzt aber mal vorsichtig, jetzt wird's hier ganz, ganz düster für die Störche. Zudem wurde dann auch noch ein Tor annulliert von Boniface, was das zwischenzeitliche 3-0 wäre. Und ja, ich glaube, Buschi hat es in der Konferenz auch ganz gut auf den Punkt gebracht. So, der Fußball macht einfach verrückte Dinge, weil auf einmal Kiel in der 45+5 Minute. Das war schon auch gefühlt eine Einladung, was Leverkusen da macht. Das war viel zu einfach, wie Kiel dieses Tor schießt und auf einmal, ja, gehst du mit einem 2-1 in die Halbzeit und denkst dir als Kiel, ja, Moment mal, warum eigentlich nicht? Gucken wir doch erstmal, wie das Spiel hier noch ausgeht. Und kannst du ja vielleicht mal berichten, wie du es dann gesehen hast, weil die zweite Halbzeit, das war richtig gut, was Kiel da gemacht hat.
Ja, also genau so, Leverkusen überrennt Kiel förmlich und niemand, wirklich niemand hat auch nur einen Pfifferling noch auf die Störche gesetzt. Das kannst du mir nicht erzählen. Aber die zweite Halbzeit hat sich Leverkusen immer weiter ins Spiel hineingehend die Butter vom Brot nehmen lassen. Nicht nur, weil Kiel aufopferungsvoll gekämpft hat, das natürlich in allererster Linie, aber auch, weil die haben Fußball gespielt und das war einigermaßen ansehnlich und am Ende dann dieses 2:2 mit einem Punkt belohnt nach Hause zu nehmen. Das ist mehr als ein Achtungserfolg, das war ein verdienter Punkt. Und du hast bei den Leverkusener Spielern nach Schlusspfiff gesehen, die waren gar nicht ungläubig im Sinne von, wie konnte das denn jetzt passieren, sondern ich habe mir eingebildet, eher in den Gesichtern zu sehen, dass sie sich dachten, scheiße, die zwei Punkte, die werden am Ende richtig mies fehlen. Weil die wissen natürlich auch, wenn sie, und das muss ja jetzt der Anspruch sein, nach der Saison mit diesem Kader und dem Trainer, wieder um den Titel mitspielen wollen, dann hast du in dieser Saison, wo die Bayern jetzt so losrasiert haben, du darfst dir keine Fehler erlauben. Das wird ein Premier League-ähnlicher Titelkampf werden, wo am Ende beide nicht viel trennen wird, wenn es darum geht, wer die Schale nach Hause holt.
Ja, absolut. Zu Hause gegen den Aufsteiger als amtierender Meister. Das kann teuer sein. Ja. Also wenn du am Ende vielleicht knapp die Meisterschaft nicht holst, dann sind das die Spiele, auf die du zurückblickst. Das habe ich auch immer gesagt, wenn wir irgendwie mal über den HSV und den nicht geschafften Aufstieg gesprochen haben und wie knapp es doch so viele Jahre immer war, dann habe ich immer gesagt, das sind nicht die direkten Duelle gegen Pauli oder Kiel, auf die du gucken musst, weil die Spiele darfst du verlieren, weil das sind Teams auf Augenhöhe. Das ist völlig okay, wenn du da die Punkte lässt. Guck dir die Heimspiele an gegen den 17. der Liga, gegen den 18. der Liga, gegen irgendeine Truppe an Spieltag 28, für die es um nichts mehr geht und du zu Hause nicht gewinnst. Das sind die Spiele und so ein Spiel kann es auch sein für Leverkusen dann. Die Saison ist noch sehr lang, aber trotzdem, das sind zwei Punkte, die dir fehlen und die einfach richtig wehtun können, weil ich glaube auch, wenn Leverkusen nochmal im Meisterschaftsrennen eingreift, dann wird es saueng werden. Nicht so wie letztes Jahr, das war ja am Ende schon fast eine Demütigung der Bayern, wie weit Leverkusen da am Ende Vorsprung hatte. Das wird dieses Jahr nicht passieren.
Dito, also sehe ich auch so. Jetzt weiß ich wieder. Ein Wort noch. Patrick Schick. Was machen wir mit dem Kerl? Ich fand, das war nach seiner Einwechslung also wieder gar nichts. Wie auch jetzt schon bei den letzten Einwechslungen. Der Typ, wir reden von demselben Patrick Schick, der vor seiner Verletzung gefühlt von halb Europa gejagt wurde.
Ja, ich würde fast sagen, das ist so ein einfach unglücklich für Patrick Schick, der ohne Frage sehr, sehr viel Qualität hat, aber eben nicht in dem System, was Alonso spielen lässt. Ich würde sagen, da fehlt ihm einfach so ein bisschen diese Variabilität vorne und auch die Beweglichkeit, die Geschwindigkeit. Der kann alles als Mittelstürmer, aber Boniface ist halt eben auch noch ein Stürmer, der noch relativ flink auf den Beinen ist und gut unterwegs ist, obwohl er so ein Brecher ist. Und das ist, glaube ich, genau dieses Element, warum er auch immer wieder startet, wenn er fit ist. Schick ist halt eine sehr, sehr gute Alternativoption, aber ich glaube, in dem System so ein bisschen fehl am Platz. Wenn du den bei Bayern als Kane-Ersatz vorne reinstellst, irgendwie als Wandspieler, der die Bälle links und rechts festmacht oder ablegt, ich glaube, das würde deutlich besser funktionieren als in diesen wirklich so auf maximale Variabilität ausgelegten Alonso-System. Mhm. Das ist so.
Ja, interessant.
Ja, einfach ein bisschen kleiner, wie sagt man? Nee, er ist kein Fehler im System, sondern er passt einfach nicht ins Schema. Mhm.
Ich finde es halt einfach nur sauspannend, weil ich mir eigentlich denke, meine Güte, in einer so perfekt geölten Maschine muss es doch auch den Unglücksraben unter den Spielern einfacher fallen, reinzufinden. Aber vielleicht ist es auch der Druck, der das gerade noch schwieriger macht, weil er eben nicht den richtigen Fit hat, weil er nicht so richtig reinpasst. Aber gut, wollen wir nicht zu.
Kann ja auch noch kommen, ne?
Ja, klar.
Also der hat ja letztes Jahr in der Euroleague, da hat er ja super wichtige Tore in den K.O.-Spielen gemacht, wenn er dann der Ersatz für Boniface bei Verletzungen war. Das kann ja alles noch kommen. Die Saison ist noch sehr jung. Aktuell macht er nicht die glücklichste Figur. Aber warten wir mal ab, wie es zur Winterpause aussieht, wenn er dann auch mal das ein oder andere Mal gestartet ist, wenn Alonso die Rotationsmaschine anwirft, dann sehe ich dann Patrick Schick auch seine Scorer sammeln.
Yes. Sammeln. Was machen wir aus Sammeln? Wir haben schon wieder Minuten gesammelt ohne Ende. Das Körbchen ist voll, lieber Lutz. Hast du noch irgendwas oder machen wir den Deckel drauf für heute?
Wir machen den Deckel drauf, würde ich sagen. Heute keine Rubrik. Es gab genug Input aus der Fußballwoche und dem Bundesligaspieltag. Wir gucken freudig auf die Länderspielpause. So freudig gucke ich auf diese Länderspielpause, dass ich noch überhaupt keinen Plan habe, gegen wen die deutsche Nationalmannschaft spielen wird. Aber ich habe es gerade gegoogelt. Es ist natürlich Bosnien und noch einmal die Niederlande. Kurz vielleicht zum Ende der Folge, wie tippst du die Spiele? Macht es was, dass die wichtigen Stammspieler und Stars teilweise fehlen? Oder wie gehen wir aus diesen Spielen raus? Kurz für dich in ein, zwei Sätzen.
Ich glaube, Bosnien, das wird trotzdem mit 3 Punkten enden. Gegen die Niederlande zu Hause muss man mal gucken. Das sehe ich jetzt nicht. Da kann ich mir schon eher eine Niederlage vorstellen. Und das wird einen Unterschied machen. Ja, ich glaube, die Qualität gerade vorne drin ist dann doch, der Abfall ist dann doch zu groß.
Ich glaube tatsächlich, dass es gegen Bosnien schwieriger wird, die Qualität der Spieler zu ersetzen als gegen die Niederlande, weil die Niederlande will eh mitspielen. Aber gegen Bosnien, die werden, glaube ich, ziemlich tief stehen. Da fehlt ein Musiala, der so Räume reißt, oder auch ein Havertz, der wichtige Räume zieht. Ich glaube, gegen Bosnien wird das fast schmerzlicher sein als gegen die Niederlande, weil, ja, ob da jetzt ein Führig auf Außen steht, wenn wir eh die Räume haben, auch uns nach vorne zu spielen, oder ein Musiala. Das ist, glaube ich, gegen Bosnien, das ist ärgerlicher, weil dieses 1 gegen 1, das muss Jalla halt einfach der King.
Fairer Punkt. Wäre ich bereit mitzugehen.
Aber wir sind gespannt. Am Freitag ist es soweit. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Da haben wir leider dann auch nur das Bosnien-Spiel gesehen. Und wenn wir es spätestens Montagabend aufnehmen, läuft nebenbei noch die Niederlande gegen Deutschland. Dann können wir euch da sozusagen live mit reinnehmen. Das ist ja auch was Schönes. Ja, hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine Freude. Ich freue mich auf nächste Woche und dir noch einen schönen Sonntag, Lukas.
Likewise, Lutz, mein Lieber, mach's gut. Bis dahin.
Tschüssi.
Ciao.